Ich finde, ein breit aufgestelltes Team, also was sehr divers ist, ist der Gewinn. Ich habe auch immer geschaut, dass wenn ich Mitarbeiter eingestellt habe, dass es zum Team gepasst hat und nicht unbedingt die Fachskills. Fachskills kann man beibringen. Ein Teamfit oder ob die Person zum Team passt, eher weniger.
Modern Work to Go. Dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go. Deinem Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Ich bin Florian Schneider und ich suche auch heute wieder, wie Organisationen gebaut werden können, wie Führung besser funktioniert, wie wir besser zusammenarbeiten können und eine bessere Arbeitswelt in Organisationen schaffen können. Und wir sind ja gerade auf der Zielgeraden Richtung Weihnachten. Es sind nur noch ein paar wenige Wochen und dann ist das Jahr schon wieder vorbei. Und deswegen besinnen wir uns heute mal so ein bisschen auf die Kernelemente, auf die Menschen, mit denen wir in der Organisation zusammenarbeiten. Dazu habe ich mir den Benjamin eingeladen und wir sprechen heute über ein Thema in der Führung, was wir hier so in dem Podcast noch nicht beleuchtet haben. Wir werden sehr stark auf den Menschen gucken und wir werden sehr stark auf das Thema HR schauen, was das in der Organisation eigentlich wirklich bedeuten sollte und wie das Thema Hochsensibilisierung eine Rolle in dem Thema Führung, aber auch in dem Teambuilding sprechen kann. Und dazu steigen wir direkt ein. Hallo Benjamin, schön, dass du da bist.
Hallo Florian. Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, wir hatten ja neulich das Vorgespräch und ich fand, wir waren direkt so auf einer Wellenlänge von Themen, die wir hatten und waren da, glaube ich, sehr, sehr schnell einer Meinung, wie eine Arbeitswelt gestaltet sein sollte. Von daher dachte ich mir, du musst auf jeden Fall hier mal mit dabei sein. Lass uns mal mit dir als Person anfangen. Stell dich noch mal ein bisschen vor. Du hast ja auch einen Podcast.
Genau, richtig. Vielleicht kurz zu mir. Also Benjamin oder gerne auch Benny, wieder mittlerweile, muss ich dazu sagen. Ja, ich bringe über 20 Jahre Berufserfahrung mit aus dem Personalbereich, davon 15 Jahre in Führungspositionen, von KMUs bis hinterher zum Weltkonzern, alles dabei gewesen und habe dann Anfang letzten Jahres gingen die Gedanken mehr und mehr los. Mensch, mach dich selbstständig, habe dann mir nachträglich ein Geburtstagsgeschenk gemacht und meine Kündigung eingereicht, bin dann Ende des Jahres ausgeschieden. Und bin seitdem selbstständig mit meiner eigenen Firma, mit New Leadership. Da geht's, ne, steckt drin, Leadership. Geht um neue Art der Führung oder Führung, wie sie vielleicht sein kann, könnte, sein sollte. Was ich immer wichtig finde, für mich gehört zur Führung auch immer das Unternehmensleitbild, die Kultur, wie die Organisation sein sollte. Da vor allem sehr stark den Fokus auf das Thema Hochsensibilität. Ich bin selber hochsensibel, ich gehe damit mittlerweile sehr offen und progressiv um, vertrete das sehr stark nach außen, weil ich finde, es ist eine Sache, die viele Leute haben. Wenn man den wissenschaftlichen Zahlen glauben darf, oh, so jeder Fünfte. Und das ist etwas, was ein Erfolgsfaktor für Unternehmen sein kann. Genau, und du hast es auch angesprochen, habe auch einen eigenen Podcast, wo ich mich hauptsächlich um dieses Thema Hochsensibilität kümmere, wie sich das im Leben, im Arbeitsleben, im täglichen Doing letztendlich, wie man es erlebt, was man damit für Hürden kommt oder wie man diese Hürden umschiffen kann, aber auch um HR-Sachen. Und mit meiner Firma begleite ich Unternehmen genau zu diesen Themen. Und zudem bin ich Trainer, Dozent bei verschiedensten Fortbildungsanbietern der Sporthochschule Köln und der IHK.
Ja, breit aufgestellt. Falls ihr danach suchen wollt, ja, Benjamin hat jetzt gesagt, New Leadership, aber sein Podcast wird auf jeden Fall nicht mit New, wie das neu geschrieben, sondern mit NU. Verlinken wir aber alles unten in den Shownotes, damit ihr das entsprechend auch finden könnt, falls ihr da einmal reinhören wollt.
Da kriegt man meine, sorry, dass ich da nur mal gesagt muss, da kriegt man ein bisschen meine musikalische Vergangenheit vielleicht raus, nämlich The New Metal und deswegen NU, richtig.
Ja, jetzt wissen wir auch warum. Was gibt dir denn Energie bei der Arbeit?
Das ist eine verdammt gute Frage und ich muss sie zweigeteilt beantworten. Nämlich einmal in meinem früheren Leben, also quasi dem Angestellten-Dasein und dann jetzt einmal in der Selbstständigkeit. Im Angestellten-Dasein ganz klar, naja, dass ich meine Teams, die ich hatte und die ich führen durfte, entsprechend entwickeln konnte, dass ich die Möglichkeiten hatte, wirklich auf meine Mitarbeiter einzugehen, zu schauen, welche Stärken haben sie, welche Sachen sind noch nicht komplette Stärken, wo können wir da noch was verändern, dass es eine Stärke wird und dass ich sie entsprechend ein Stück auf ihrem Weg begleiten durfte, dass sie eine zu einer anderen Person wurden, beziehungsweise dass sie auch den nächsten Karriereschritt machen konnten. Das hat mich damals immer sehr stark motiviert, zeitgleich aber auch immer zu schauen, okay, was kann man tun für Mitarbeiter? Das wichtigste Kapital, was ein Unternehmen hat, sind Mitarbeiter. Ich meine, machen wir uns nichts vor, ohne die verkauft man keine Brötchen, werden keine Produkte hergestellt oder sonstiges. Deswegen, was kann man für die machen? Welche Prozesse kann man optimieren? Wie kann man eine neue Kultur etablieren, ein neues Leitbild etablieren oder sonstiges? Das hat mich damals immer sehr angespornt und Kraft gegeben. Jetzt in der Selbstständigkeit irgendwie auch das Gleiche, aber naja, ich bin jetzt mir verpflichtet. Das heißt, ich gucke, was möchte ich machen, und das ist breit gefächert. Ich kümmere mich um alles, was mir Spaß macht. Ich nehme die Angebote an, die ich annehmen möchte, und wenn da eins dabei ist, wo ich mir denke, ah, passt nicht hundertprozentig, oder warte mal, für die Firma, für den Sektor möchte ich nicht arbeiten, dann tue ich das nicht. Ich werde immer wieder von einer gleichen Firma angefragt und sie kriegt immer wieder eine Absage von mir, weil ich einfach nicht für diesen Bereich arbeiten möchte. Und das gibt mir mittlerweile sehr viel Kraft und Energie, dass ich mich so einbringen kann, wie ich bin, dass ich nicht nur in einem Bereich unterwegs bin, sondern wirklich viele verschiedene, ne? Bei meiner Forschung, ne? Hab meine eigene Firma, bin Trainer, Dozent für verschiedenste Anbieter, hab einen Podcast, schreib gerade ein Buch, überleg gerade eine weitere Sache ins Leben zu rufen, nämlich HR First Aid, etwas nur für Personaler, was es meines Erachtens nach so auch noch nicht gibt auf dem Markt, aber warum? Naja, weil ich wieder da den Personalern unterstützen möchte, weil, sind wir mal ehrlich, die Personaler sind diejenigen, die für alle was machen, aber die immer vergessen werden, und das treibt mich an.
Ist ein schöner Antrieb. Ist das auch ein bisschen so der Hauptgrund gewesen, deiner Kündigung, anstatt wenigen zu helfen, vielleicht vielen helfen zu können? Oder auch breiter helfen zu können? Du warst ja vorher in einer Organisation, in Anführungsstrichen, so ein bisschen feststeckend und konntest ja nur denen helfen, die in der Organisation drin waren. Jetzt kannst du denen helfen, die in vielen Organisationen helfen können.
Ja, und das war ein Antrieb, definitiv. Aber auch, dass ich jetzt helfen kann, wo auch Hilfe angenommen werden möchte. Das ist ja auch immer das Problem, wenn du in einer Organisation bist. Es ändert sich irgendwas in einer Organisation und auf einmal verändern sich Sichtweisen, Richtungen, in die man gegangen ist oder sonstiges, wo man dann vielleicht auch nicht unbedingt weiß, okay, ist das noch zukünftig möglich oder nicht, ne? Weil auf einmal der Fokus einfach komplett anders gesetzt wird und gesagt wird, das ist jetzt der Schwerpunkt. Jetzt in der Selbstständigkeit ist es so, naja, die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite oder die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die wollen das, die wollen begleitet werden, die wollen diese Veränderung, und das ist einfach fantastisch und total schön. Und auf der anderen Seite, der Schritt in die Selbstständigkeit war auch ein bisschen wieder, ja, zu mir zu finden, zurück zu Benny zu werden. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ja, zum Glück wieder Benny. Der Freude und Spaß daran hat, Sachen zu verändern, nach vorne zu bringen und Menschen zu unterstützen und zu begleiten.
Ja, schönes Bild auf jeden Fall. Lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, was in Organisationen momentan denn nicht so funktioniert. Warum brauchen denn die Leute deine Hilfe? Ich will jetzt kein Bild malen, dass alles schlecht ist, aber lass uns mal so ein paar organisatorische Themen herausarbeiten. Warum kommen die Leute auf dich zu? Jetzt hast du schon gesagt, HR ist häufig ein Bereich, der eher so ein bisschen underrated ist. In manchen Organisationen ist das definitiv so. In vielen Organisationen ist es zum Glück nicht so. Also es ist immer so eine Frage, welche Schlagkraft hat HR? Auch wie wird HR gesehen? Vielleicht fangen wir damit mal an. Vielleicht kannst du mal beschreiben, welche Funktionalität HR überhaupt haben sollte, auch vor allem in Bezug auf das Thema Führung. Weil, und das ist leider auch so, HR ja häufig auch eine Funktionalität ausfüllt, die sehr operatives Abarbeiten ist, im Sinne von Lohnbuchhaltung zum Beispiel. Skizzier mal deine Welt, wie HR eigentlich sein sollte.
In meiner Welt sollte HR wirklich der strategische Partner sein. HR sollte immer mit am Tisch sitzen, egal bei welcher Sache, egal bei welchem Meeting. Ich finde, HR gehört mit an den Tisch. Aus dem einfachsten Grund, alles, was da besprochen wird, wird irgendwie auf Mitarbeiter zurückfallen und auf die Arbeitsweise von Mitarbeitern. Wenn HR da kein Teil von ist und nicht da schon aufzeigen kann und sagen kann, halt, stopp, wartet, wir müssen das berücksichtigen, hey, haben wir an den Betriebsrat gedacht oder sonstiges, ist die Gefahr, dass HR nämlich zu dem wird, was es in vielen Organisationen ist oder in den meisten Fällen ist, nämlich zur Feuerwehr, leider sehr groß, weil sie dann nur noch reagieren können, weil sie nicht Teil der Sache sind, weil sie nicht Teil der Geschichte sind und weil sie sich nicht strategisch einbringen können. Deswegen finde ich, muss HR strategisch mehr arbeiten. Dafür braucht HR Zeit. Das heißt, sie müssen ihre Prozesse so optimieren, dass Zeit da ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen sie die Skills haben, um sich strategisch einzubringen. Sie müssen aber auch bereit sein zu sagen, hey Leute, ich möchte mit an den Tisch. Und das ist manchmal auch eine Problematik, zu sagen, ey, ich möchte aber am Tisch dabei sein und vielleicht auch wirklich mal dann auf die Gegenfrage, ja, aber warum, sagen, hey, weil es wichtig ist, weil es um Mitarbeiter geht. Das ist, ich glaube, da könnte ist noch Verbesserungsbedarf, damit der Unternehmen entsprechend das auch verstehen. Gleichzeitig ist nun mal auch leider in vielen Unternehmen das Bild von HR nicht immer das Beste oder Positivste, weil viele mit HR, wann hat man mit HR Kontakt? Ja, beim Vertragsunterzeichnen und dann zweiten Mal, wenn es nicht gut läuft. Also wenn irgendwas Schlechtes ist, wenn eine schlechte Mitteilung gemacht wird, wenn eine Abmahnung, Ermahnung übergeben wird, Kündigungsgespräch, Krankengespräch, was auch immer. Also nichts Gutes. Und das muss sich auch grundlegend ändern. Also ich finde, HR sollte mehr positiv gesehen werden. Dafür muss HR was machen. Das habe ich immer geschaut, dass das passiert, indem ich einfach selber auch viel immer on the floor war bei den Leuten, wo einfach die Musik passiert. Und dass sie einen dann nochmal in anderen Situationen kennengelernt haben. Ich habe auch immer geschaut, dass die HR-Bürotür immer offen ist. Und ja, wenn es ging, direkt am Eingang entweder ein Tresen stand. Ich habe auch schon mal einen Tresen hinbauen lassen. Oder eine Möglichkeit, wo dann was steht. Blumen, was Süßes, was auch immer. Dass Leute einfach was Positiveres als, oh mein Gott, ich muss zu HR gehen, verbinden.
Ja, das stimmt. Das können wir jetzt schlecht skizzieren, dieses Bild, mit ich mir nicht zum HR muss. Das ist dieser Report, den man dann vielleicht hat. Lass uns mal so ein bisschen noch über die Organisationsform sprechen. Du sprichst jetzt, zum einen ist das eine ziemlich große Aufgabe. Das ist, glaube ich, etwas, was HR Stand heute eher selten erfüllt. Sorry, falls ihr jetzt gerade zuhört und diese Aufgabe schon erfüllt und zu den Glücklichen zählt, die da schon mit am Tisch sitzen. Aber ich glaube, zumindest diese breite Masse, die du gerade skizziert hast, das ist eher seltenheitswert. Zumindest, dass sie immer am Tisch sitzen. Also jetzt mal ganz überspitzt dann auch dargestellt. Das ist ja auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Das heißt, HR muss ja erstmal auch an sich selbst arbeiten. Da müssen ganz andere Skills her, ganz andere Rollen dann auch her, damit das am Ende des Tages wirksam sein kann. Versus, jetzt sehe ich mal eine andere Welt, jetzt sind sehr viele dieser HR-Aufgaben häufig dezentral in den Teams verlagert, häufig durch die Führungskraft des jeweiligen Teams, durch den oder die Teamlead, durch BereichsleiterInnen zum Beispiel, Unitleads etc., je nachdem, wie die Organisation aufgestellt ist. Und häufig liegen da ein gewisser Prozentteil ihrer Zeit in HR-Aufgaben mit drin. Das ist diese operative Personalführung, die es dann sehr häufig getätigt wird. So Thema Weiterbildung, Weiterentwicklung, Skillaufbau, diese ganzen Geschichten, die du wahrscheinlich auch meinst, mit am Tisch sitzen, wenn sich zum Beispiel irgendwas in der strategischen Ausrichtung verändert in der Organisation oder wenn irgendwelche neuen Produkte gebaut werden, Skills sich verändern müssen etc., dass dann HR mit am Tisch sitzen gucken kann. Das wird häufig auf eigentlich die Führungskräfte übertragen in den Teams. Wie siehst du das? Das ist ja die Frage Dezentralisierung, Zentralisierung. Wie muss HR da an der Stelle auch zusammenarbeiten mit den Führungskräften?
Da muss HR als Coach fungieren. Es ist total wichtig, dass die HR-Mitarbeiter verstehen, dass sie diese Coaching-Aufgabe nun mal haben. Ob sie es wollen oder nicht, ob sie die Ausbildung haben oder nicht, also eine Coaching-Ausbildung haben oder nicht. Man coacht die Führungskräfte und man muss sie begleiten. Und wenn HR das versteht und das verstanden hat und vor allem dann aber auch die Unternehmenskultur es verstanden hat und angenommen hat, dann ist es allen Beteiligten echt geholfen, weil dann kann geholfen werden. Und ja, natürlich gehört es individuell zu der jeweiligen Führungskraft, dass sie sich um ihre Mitarbeiter kümmert. Da muss es zum Zusammenspiel kommen zwischen HR und der Führungskraft.
Ja, es klingt immer so schön. Lass uns mal auch da ja mal so ein Schwarz-Weiß-Bild skizzieren. Wie schaffe ich es denn, dass am Ende niemand den schwarzen Peter bekommt bei dieser ganzen Geschichte, wo ich sagen kann, ja, HR macht ja die Weiterentwicklung meiner Mitarbeiter nicht. Ja, die Führungskraft hat ja keine Ahnung. Ja, HR hat doch hier eh keine Ahnung, welche Skills wir brauchen und so weiter. Wie kann ich denn da in so einen Modus auch reinkommen, dass das auch angenommen wird am Ende des Tages? Du hast ja jetzt auch gesagt, HR muss damit an den Tisch wollen. Jetzt kann man ja nicht einfach sagen, hey Leute, hier bin ich, ich setze mich jetzt einfach überall mit rein und jetzt sitze ich hier neben dir und bin plötzlich dein gleichwertiger Partner. Skizzier mal so ein bisschen, wie dieser Ablauf auch funktionieren kann.
Also geht das auch, habe ich auch schon gemacht. Ey, ich, also ganz ehrlich, ich bin jetzt dabei, ob ihr es wollt oder nicht, aber ich bin jetzt dabei, um dann zu zeigen, welchen Mehrwert man bringen kann. Und das ist wichtig, man muss den Mehrwert zeigen. Und ja, das geht dann halt auch manchmal erst nur in der eigenen Abteilung. Da muss ich dann als Abteilungsverantwortlicher, als HR-Manager, als Personalleiter, wie man auch immer heißen mag in der jeweiligen Organisation, muss man das in seinem Bereich machen. Man muss zeigen, welchen Mehrwert das hat, wenn man so mit seinem Team arbeitet, welchen Vorteile es bietet. Man sollte immer bei sich anfangen, also immer in seinem eigenen Haus quasi anfangen zu kehren, bevor man nach außen kehrt, weil dazu gehört natürlich auch das Thema Zeit. Ne? Also ich brauche dafür Zeit und auch die Mitarbeiter, also die HR-Mitarbeiter brauchen ja die Zeit, um das dann auch aufwenden zu können. Heißt, ich muss es vorleben, ich muss vielleicht meine Prozesse in meinem Bereich meine Hausaufgaben machen und die optimieren, damit ich Zeit habe, damit ich strategisch arbeiten kann. Wenn ich das mache und wenn ich das Schritt für Schritt mache, kriegen das die anderen Abteilungen mit. Ich habe mit vielen Vorgesetzten mich darüber unterhalten in der Vergangenheit, aber auch mit Gleichebenen, mit Führungskräften oder auch mit Geschäftsführern. Ne? Ich war Mitglied der Geschäftsleitung. Wir hatten natürlich, waren da mal andere Ansichten, gerade bei den operativen Produktionsleuten. Definitiv. Aber ich habe gezeigt, welchen Mehrwert es hat, wenn man das vielleicht doch anders macht, wenn man vielleicht doch mal auf andere Werte schaute oder auch wirklich auf den Mitarbeiter schaut und da mal wirklich Zeit, Kraft und Energie reinsteckt. Und das Ergebnis war, ja, sie haben es dann irgendwann verstanden, eingesehen oder was heißt eingesehen? Sie haben es verstanden, sie haben gesehen, was es ich, wie ich mein Team verändert habe und haben dann auch angefangen, es zu verändern.
Diese Veränderung, was ist das genau? Kannst du mal so ein paar Sachen sagen, die sich dann elementar ändern sollten? Geht es da viel um so Personalentwicklung? Also wie kann ich Leute in ihren Rollen weiterentwickeln? Wie kann ich Skills aufbauen? Oder was meinst du so explizit?
Einmal das, ja. Es fängt meistens aber schon mit der kleinsten oder mit der einfachsten Sache an, Fehlerkultur und Feedbackkultur zuzulassen oder zulassen zu können. Ne? Es ist wichtig, dass man sowas macht. Ich habe allen Teams, die ich übernommen habe oder für die ich verantwortlich war, habe ich immer gesagt, okay, ganz ehrlich, Fehler können passieren und Fehler passieren. Das ist auch ganz schön, weil er sagt ja nur, dass wir Menschen sind und ich arbeite echt gerne mit Menschen zusammen. Nichts gegen Roboter, habe auch für Firmen gearbeitet, wo viele Roboter im Einsatz waren, aber ich mag halt Menschen doch ein Stückchen mehr. Aber das auch wirklich dann zu leben und zu zeigen. Ich habe immer gesagt, ey, wenn ich von einem Fehler erfahre, auch wenn es nicht von euch ist, werde ich immer sagen, ja, ich wusste es, ich habe diese Entscheidung mitgetroffen, ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich wollte aber immer, dass ich von der jeweiligen Person von einem Fehler erfahren habe, die den Fehler gemacht hat. Was ich im Inneren mit der Person mache, hat extern überhaupt gar nichts anzugehen. Nach extern waren wir immer eine Einheit. Intern, natürlich habe ich dann meine Meinung gesagt. Nach außen, wir waren ein Team, wir waren eine, es war ein Statement, und ob das Statement richtig oder falsch war, war total egal. Wir waren eine Einheit. Und wenn das gelebt wird, diese Kultur, diese Fehlerkultur, dann aber auch intern die Feedbackkultur, dass man sich auch Sachen sagt. Zu mir ist mal eine Mitarbeiterin nach einem Teammeeting gekommen und hat gesagt, das war aber nicht so gut, wie du das gesagt hast. Die und die haben das so und so aufgenommen. Ich glaube, das war echt nicht gut. Die so, ja, das Gefühl hatte ich auch. Was könnte man denn jetzt machen? Ja, vielleicht sollte das nochmal angesprochen werden. Habe ich dann am nächsten Tag gemacht. Habe mit der Mitarbeiterin nochmal zu mir gerufen und habe gesagt, hey, pass auf, ich werde gleich kurz zusammenrufen, dann sprechen wir darüber. Ich werde aber sagen, dass du das auch festgestellt hast, damit sie sehen, dass ich auch als Führungskraft mir solche Sachen annehme. Und wenn das anfängt bei mir in der Abteilung, in der HR-Abteilung, das geht raus an die anderen Abteilungen, die kriegen das mit, weil auf einmal eine andere Stimmung im Team ist. Und das wollen dann andere auch, weil sie sehen, hey, es funktioniert. Warte mal, ich muss das gar nicht so machen, wie ich es immer gemacht habe. Oder ich muss nicht streng sein, ich muss nicht laut werden gegenüber meinen Mitarbeitern, sondern ich kann es auch anders machen.
Das ist ein sehr menschenzentriertes Bild, was du ansprichst. Jetzt kommen wir auch zu dem Thema Hochsensibilisierung automatisch damit auch rein.
Definitiv.
Dieses HR-Team, was du zeichnest, ich habe gerade so einen Superheld oder Superheldin im Kopf, die so gefühlt alles können müssen vom Thema Menschenführung, Weiterentwicklung. Du hast jetzt gerade schon so Themen angesprochen wie Thema Kulturentwicklung, Feedbackkultur, Fehlerkultur. Da zählt dann auch wahrscheinlich viel so Thema psychologische Sicherheit mit rein, Werteentwicklung eines Teams. Da sind wir jetzt schon ziemlich tief drin in so einem Organisationsdesign und das HR auch damit wirkt und sozusagen die Arbeitsform von einzelnen Teams bzw. der Organisation auch stark beeinflussen. Und das ist natürlich eine Rolle, die zum einen eh schon immer sehr schwierig in Organisationen auszuführen ist, diese komplette Gestaltung zu machen und gerade wenn sie dann zentral gesteuert werden soll. Und zum anderen erfordert das natürlich ein sehr, sehr breites Wissen. Einmal über Organisationsdesign, also wie kann eine Organisation gestaltet sein, wie können diese ganzen vielen kleinen Themen wie Feedbackkultur etc. auch angegangen werden, ja auch letztlich operativ dann ja auch angegangen werden. Darüber zu sprechen ist schön und nett, aber man muss es irgendwie in der Form ja auch umsetzen. Und wie gesagt, ich habe da gerade so einen Superheld im Kopf, der so alles kann und hinkommt und über alles spricht und dann Step by Step Dinge dann auch verbessert. Jetzt sprechen wir aber nicht über ein System, wo ich sagen kann, ich drehe die Schraube A, verbessere hier Motor X oder so, sondern ich spreche mit Menschen und die sind alle sehr unterschiedlich. Und jetzt kommt das Thema Hochsensibilisierung ins Spiel. Jeder reagiert anders darauf. Du hast gerade schon so ein Beispiel genannt mit, das hast du vielleicht ein bisschen falsch kommuniziert. Wahrscheinlich hast du in dem Moment gedacht, passt schon, aber im Nachgang kam das dann vielleicht anders rüber. Jetzt werden Worte, die sehr mächtig sind, auch manchmal sehr unterschiedlich aufgefangen. Wie arbeitet man denn mit so unterschiedlichen Leuten? Also du hast jetzt auf das Thema Hochsensibilisierung spezialisiert. Wie geht man da dran? Macht man sich da Gedanken? Wer könnte das sein? Wie muss ich Dinge kommunizieren? Wie schaffe ich es dann auch alle abzuholen? Erzähl mal so ein bisschen was das auch ausmacht oder für eine Auswirkung. Du hast am Anfang gesagt, jeder Fünfte eventuell. Wenn ich jetzt mal einfach davon ausgehe, dass alles gleich verteilt ist und ich habe vielleicht ein Team von 20 Leuten, dann habe ich mal mindestens 4 Leute da sitzen, die hochsensibel auf jeden Fall sind.
Ja, genau. Also es ist wichtig festzustellen, ob man jemanden hat im Team, der hochsensibel ist oder nicht. Denn man muss schauen, wie man dann mit der Person umgeht. Ein hochsensibler Mensch wird nicht sich unbedingt in einem Teammeeting äußern. Der wird vielleicht nicht unbedingt seine Meinung komplett vertreten. Der ist auch derjenige, der auch eher Ja sagt, wenn gefragt wird, ob jemand helfen kann, bevor überhaupt ausgesprochen wird oder wurde, wofür man helfen muss, sagt er schon Ja, weil er einfach auch die andere Person nicht kränken möchte oder nicht enttäuschen möchte. Das kann man mitkriegen und sehen. Und da muss man einfach schauen und denen entsprechend dann auch einen Raum geben, indem man dann nach dem Meeting zu denen geht und sagt, hey Mensch, ne, möchte einmal kurz noch deine Meinung haben, wenn du jetzt gerade nichts dazu sagen kannst, mach dir mal Gedanken, schreib mir eine Nachricht, schreib mir eine Mail, sprech mich morgen an oder sonstiges. Dass man mitkriegt, hey, da ist jemand und wie kriege ich den mit, trotz allem mit integriert ins Team. Und dass man das auch dann irgendwann mit der Person bespricht und sagt, okay, welche Möglichkeit haben wir denn, das sonst auch in einem Team-Meeting mit zu integrieren? Oder wie können wir dich da noch mehr oder besser mit integrieren? Ohne dass immer das Gefühl ist, okay, weißt du, 8 Leute machen mit, 2 sitzen da und machen nicht mit. Ist dann auch immer so, das Gefühl kann dann schnell bei den anderen aufkommen, ja super, irgendwie machen wir alles und die beiden machen nichts. Und das will man ja letztendlich nicht. Also wirklich dieses Gespür oder die Sichtweise dafür zu haben. Und auch, finde ich, extremst wichtig, Fehler. Ein Mitarbeiter macht nicht einen Fehler, weil er einen Fehler machen will, sondern weil ich es falsch kommuniziert habe oder weil ich nicht festgestellt habe, dass es nicht komplett richtig angekommen ist. Und man muss immer gucken, okay, was habe ich da jetzt als Vorgesetzter, als Teamlead, wie auch immer, in dem Moment vielleicht gesagt, aber es wurde nicht richtig aufgenommen oder konnte ich davon ausgehen, dass alles aufgenommen wurde oder nicht. Und als hochsensibler Mensch spürt man sowas. Man spürt auch Veränderungen, man spürt Missstimmungen in Teams, bevor auch irgendwas gesagt wird. Und das kann man dann natürlich gut nutzen, indem man dann schaut, wie kann man das auffangen oder wie kann man mit wem sprechen. Muss man im Vorfeld mit Leuten sprechen, mit Teammitgliedern sprechen? Muss man im Nachgang noch mit Teammitgliedern sprechen, um es danach vielleicht auch zu präsentieren und zu sagen, hey, hab mir noch mal Gedanken gemacht, wie wäre es, wenn wir uns noch mal aus der und der Sichtweise berücksichtigen, wenn zum Beispiel die hochsensible Person sich nicht traut, es anzusprechen.
Sollte man das publik machen im Team, dass diese unterschiedlichen Vorgehensweisen und Charaktere einfach letztlich auch gibt und man dadurch natürlich auch Dinge anders machen muss. Du hast jetzt schon Meetings zum Beispiel angesprochen. Ich weiß, dass dann viele, vor allem Coaches, dann auch hingehen und versuchen das zum Beispiel durch Thematiken wie Feedbackrunden, sodass jeder gezwungen wird, mal was zu sagen, dann auch versuchen, ein bisschen entgegenzuwirken, auch gegen so Thema extrovertiert, introvertiert, die Leute, die mal laut sind oder auch so implizit in Führung zum Beispiel gehen oder Dinge dann auch dominieren, um das entgegenzuwirken. Dadurch kann ich aber auch sehr schnell überfordernd sein, indem ich jetzt gerade in dem Moment sage, hey Leute, ihr müsst vor der Runde eure Meinung sagen, ihr müsst jetzt hier gerade präsent sein, ihr müsst das und das machen. Da gibt es ja auch Ansätze dann zu sagen, okay, man macht Meetings immer hybrid, mit einem Miro-Board zum Beispiel, dass die Leute nur schreiben müssen, nicht reden müssen zum Beispiel. Aber da gehen auch wieder Informationen im Zweifel verloren. Wie geht man damit um innerhalb des Teams? Sollte man das auch ansprechen, damit sozusagen alle so ein bisschen abgeholt sind, oder ist es eher kontraproduktiv?
Extremst gute Frage und ich habe mich da auch mehr und mehr mit beschäftigt. Ich habe früher auch nicht darüber gesprochen. Ich habe es auch nicht gesagt, dass ich hochsensibel bin und dass ich deswegen vielleicht auch in Situationen so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Hätte ich das rückblickend machen sollen können? Ja, vielleicht. Auf der anderen Seite, naja, dann wäre ich aber auch nicht die Person, die ich jetzt bin. Also hat er immer irgendwie für und wieder. Ich habe da auch lange mit, vor kurzem mit einer Führungskraft drüber gesprochen, die ich begleite, die genau das mich gefragt hat, boah, soll ich das sagen oder soll ich es nicht sagen? Und soll ich das meinem Geschäftsführerkollegen sagen oder soll ich es dem nicht sagen? Schwierig, weil es wird unterschiedlich aufgenommen. Und das ist das Problem. Man muss wissen, okay, wie oder kann man es sagen, ohne dass es komisch aufgenommen oder einem negativ ausgelegt wird? Das ist manchmal auch so eine Bauchentscheidung, so echt Intuition. Kann ich das jetzt sagen, ja oder nein? Seitdem ich gehe seit Anfang des Jahres sehr offen damit um und stehe auf Bühnen, halte Vorträge oder Keynotes zu diesem Thema. Die Resonanz, die ich bekomme, ist überwältigend. Also die Nachrichten, die Gespräche nach Veranstaltungen ist wirklich überwältigend und zeigt mir, dass das richtig ist und zeigt mir, dass es auch gut ist, dass ich es mache, weil es auch angenommen wird. Ich würde es nie jemandem vorschreiben. Ich sage immer, womit man sich wohlfühlt. Ich habe mich in der Vergangenheit nicht damit wohlgefühlt, deswegen habe ich es nicht getan. Jetzt mache ich es, ja, weil ich mich wohlfühle und weil ich es jetzt kann. Man sollte sich damit wohlfühlen. Wenn man es tut, hat das auch extreme Vorteile. Ich begleite eine Mitarbeiterin, die ist selber hochsensibel. Sie hat es ihrem Chef gesagt und der Chef nimmt sie jetzt in Schutz in Situationen, wenn in Meetings er das Gefühl hat, sie ist gerade an einem Punkt, wo sie kurz vor einer Reizüberflutung ist oder wo sie in eine Enge getrieben wird, weil, hey, ich will eine Antwort von dir, dann unterbricht er das Meeting für sie, weil er es mitkriegt, weil sie haben Zeichen, sie haben Stichwörter ausgemacht, die sie dann nutzen kann. Und dann beendet der Chef für sie das Meeting und dann sieht das auch komplett anders aus. Dann ist nicht sie diejenige, auf die alle schauen, sondern auf den Chef. Und ganz ehrlich, gegen den Chef sagt man eher weniger was. Auf jeden Fall nicht, wenn er da ist. Also hinterm Rücken bestimmt, aber nicht in dem Moment. Ne? Also daher schwierig, ich würde da nicht sagen, macht es, wenn ihr euch gut damit fühlt. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Führungskraft oder die Person, euer Team, das entsprechend auch annehmen kann und wertschätzen kann und entsprechend damit umgeht.
Ja, dafür braucht man selber schon ein sehr sensibles Bild oder muss sehr, sehr sensibel sein, um solche Signale auch selber aufzufangen. Zeigt das auch, warum Führung heutzutage so oder warum Führung allgemein so schwierig ist? Warum es schwierig ist, eine gute Führungskraft zu sein? Es gibt ja immer wieder, es gibt 1000 Führungsaufgaben, die an so eine Führungsaufgabe, an einen Führungsmensch ja dann auch übertragen werden. Von der strategischen Führung, der operativen Führung, dann Weiterentwicklung hier etc. Da kann man ja, je nachdem, welche Modelle man vielleicht auch da draußen fragt, da kann man da teilweise sehr viele Karten an so eine Person dran schreiben. Und dann kommt auch noch so ein hochkomplexes Thema, Menschenverstehen, dazu an dem Moment, was ich ja auch noch machen soll. Und gerade wenn ich dann auch noch auf solche Themen achten soll, also wenn ich nicht nur gerade in so einem Meeting, weil ich noch auf die Stimmung jeder einzelnen Person achten soll, gucken soll, wer wird gerade reizüberflutet, wer ist vielleicht auch gerade zu laut, wer ist zu viel, bin ich dann überhaupt in der Lage, andere Führungsaufgaben auszuführen, so im Sinne von, ich will das Meeting vielleicht noch leiten, ich will strategisch hier gerade Dinge vorstellen, ich will, dass wir vielleicht hier gerade ein neues Produkt relaunchen können und so weiter. Ist das dann überhaupt möglich, bei einer Person das so auszulagern?
Ja, ist es, wenn die Person entsprechend darauf achtet und gewisse Aufgaben verteilt und wegdelegiert. Thema, wer führt die Notizen, also oder wer macht das Protokoll? Ganz ehrlich, hängt meistens auch mit einer Führungskraft, weil ja, ne, mache ich, weil ihr wisst ja nicht so, ne, habt noch keine Übersicht, Überblick über das Thema oder sonstiges. Warum? Einfach jemanden im Vorfeld bestimmen, okay, heute machst du das Protokoll, ist das weg. Man muss schauen und gewisse Sachen sich einfach, von gewissen Sachen einfach freisprechen. Ne? Und sowas wie delegieren können. Nochmal dadurch auch mal lernen, Nein zu sagen zu gewissen Sachen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, naja, ich kenne ja mein Team oder ich sollte mir Zeit nehmen, mein Team kennenzulernen oder meine Führungskräftekollegen kennenzulernen, meine Geschäftsführungskollegen kennenzulernen, um zu wissen, wie sind die, wie bin ich, wie reagiere ich in Situationen, wie reagieren die in Situationen, damit ich dann, wenn ich, ne, wie du gesagt hast, was Strategisches vorstellen oder vorstellen möchte, muss, dass ich es dann in dem Moment nicht noch mir über die anderen Sachen Gedanken machen muss, sondern dass diese Information habe ich dann. Es kann trotzdem passieren, dass man dann in so einem Moment oder bei einer Vorstellung feststellt, hups, funktioniert gerade nicht oder von den 6 anwesenden Geschäftsführungskollegen hören mir 4 nicht zu. Mhm. Da muss man schauen, wie man in dem Moment damit umgeht. Ich weiß, was ich mal gemacht habe, aber da ist auch jeder Jeck ist anders. Ne? Also da muss man für sich seinen Weg finden. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Und die wichtigste Aufgabe, die allerdings meines Erachtens nach eine Führungskraft haben kann und eigentlich auch hat, ist, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern und die vernünftig zu führen. Ich muss als Führungskraft nicht der Fachmann sein in jedem Step, den jemand aus meinem Team macht. Es ist gut, wenn das jemand aus meinem Team kann, dann sollte ich vielleicht ungefähr wissen, was er macht und wissen, wie viel Zeit oder Energie das kostet, damit ich ihm vielleicht nicht andere Aufgaben noch gebe, aber ich muss es ja auch nicht par excellence beherrschen. Ich muss ihm die Möglichkeit geben, dass er sich entsprechend entfalten kann, dass ich schaue, okay, wie kann ich ihn unterstützen, wo braucht er mehr Zeit, braucht er vielleicht eine Schulung, was kann ich ihm wegnehmen oder sonstiges. Das heißt, ich habe meines Erachtens nach, hat eine Führungskraft die Hauptaufgabe, sich um den Mitarbeiter zu kümmern und nicht um die Aufgabe per se.
Definitiv, ja. Sollte eigentlich so sein, ist manchmal leider nicht so. Vorsichtig ja. gesagt. Lass uns mal so ein bisschen skizzieren, was auch die Vorteile davon sind, wenn so ein Team so divers aufgestellt ist. Also es gibt Leute, die hochsensibel sind, es gibt Leute, die es gar nicht sind, es gibt Leute, die introvertiert sind, Leute, die extrovertiert sind, gibt es ja verschiedene Kreuzkombinationen dann ja auch entsprechend. Ja. Leute, die lauter sind, leiser sind, unterschiedliche Skills haben, der eine eher so, die andere so, etc. Wie gestalte ich denn so ein Team? Nach Möglichkeit sehr divers, mit vielleicht der Optionalität zu sagen, ist es uns bekannt, wie wir alle sind und dadurch können wir auch gegenseitig aufeinander achten und uns als Team unterstützen und mir dann auch vielleicht Gedanken machen, wie kann ich diese unterschiedlichen Skills dann auch einsetzen? Also wie kann ich zum Beispiel das Thema von hochsensiblen Menschen verwenden, um zum Beispiel Reize zu erkennen oder bei Veränderungen dann auch Dinge schneller sichtbar zu machen, um dann auch darüber zu sprechen zu können. Vielleicht auch im operativen Einsatz, also mit Kunden zum Beispiel in Meetings mit dazu nehmen, um zu gucken, wie reagieren die denn? Ist es eher gerade hier positiv, negativ? Wie werden Dinge formuliert? Wie werden Dinge geschrieben? Sollte ich sowas dann versuchen auch, gerade wenn ich so Richtung High-Performing-Team gehe, sowas dann vielleicht auch publik zu machen und auch bewusst so einzusetzen? Wie gestalte ich so ein Team dann an der Stelle?
Ich finde, ein breit aufgestelltes Team, also was sehr divers ist, ist der Gewinn. Also ich habe auch immer geschaut, dass wenn ich Mitarbeiter eingestellt habe, dass es zum Team gepasst hat und nicht unbedingt die Fachskills. Fachskills kann man beibringen. Ein Teamfit oder ob die Person zum Team passt, eher weniger. Das ist echt schön schauen, dass man ein diverses Team hat, damit man die auch unterschiedlich zusammenarbeiten lassen kann, weil man dann man lernt ja dann doch auch etwas von der anderen Person. Und natürlich braucht man auch den Lauten, den Extrovertierten, der ja vielleicht ein bisschen so, ja, der Star ist, der auf die Bühne sich stellt und etwas verkauft. Natürlich, Hammer, ist doch super, wenn es den gibt und wenn der in einem Team ist, wenn man ihn dann nutzen kann, wenn es auch alle anderen wissen, es auch dann für alle okay ist. Ich finde es wichtig, dass man dann gewisse Absprachen oder gewisse Sachen hat, so hey, das war ein Team-Effort und das war nicht nur von Heinz Jürgen die Leistung, sondern das war von allen oder das wurde von allen gemacht. Das ist aber wieder etwas, was in einem diversen Team automatisch passiert, weil sie sich als Team sehen. Und wie sollte man das am besten integrieren? Ja, indem man das wirklich offen und ehrlich kommuniziert und sagt auch, welche Wünsche und Vorstellungen man hat. Das finde ich extremst wichtig. Ich habe das bei sämtlichen neuen Mitarbeitern, die ich in Teams eingestellt habe, ich habe mich immer vorgestellt, ich habe gesagt, wie ich führe, was mir wichtig ist, quasi so meine Werte erklärt und mitgegeben und dadurch wussten sie automatisch, wie das Team quasi ist und wie man sein kann. Und wenn man das macht, dann hat man eigentlich den wichtigsten Schritt getan, einfach offen und ehrlich darüber zu sprechen.
Sollte das Team dann auch selber einstellen, um zu gucken, welche Person man dann dabei haben möchte?
Im Sinne von, sollten sie auch mit bei dem Vorstellungsgespräch sein oder sollten sie eine Entscheidung mittreffen dürfen?
Im besten Fall impliziert das eine das andere. Man muss beim Forschungsgespräch dabei sein, um eine Entscheidung treffen zu können. Aber im besten Fall.
Habe ich auch schon anders erlebt, deswegen frage ich.
Ja, das ist gut, das wäre dann eher ein bisschen Rätselraten. Da kann man auch durch Zufall jemanden einstellen. Aber nein, also mit dabei sein und natürlich dann auch auswählen und auch entscheiden, ob man die Person im Team haben möchte oder nicht.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Sagen wir es mal so. Es ist schwierig, wenn es ein großes Team ist. Es können nicht alle beim Vorstellungsgespräch dabei sein. Ja. Oder man kann nicht 14 Vorstellungsgespräche führen. Ne? Aber in der Regel, wenn ich Leute eingestellt habe, dann habe ich geschaut, dass da welche mit dabei waren aus dem Team. In meistens die Person, wo ich dann wusste, okay, das wird der Buddy sein oder die werden zusammen einen Bereich zukünftig übernehmen. Und die hatten auch ein Mitspracherecht. Und ich wurde auch schon überstimmt. Also man hat mir auch schon mal gesagt, nee, sehe ich nicht, aus dem und dem Grund. Das habe ich mir dann angehört. Und ganz ehrlich, ja, ob es richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Wir bräuchten eine Parallelwelt, ne, mit Mitarbeiter, ohne Mitarbeiter. Und gucken wir, was passiert. Aber ich habe dem Team, also ich habe den zwei Teammitgliedern vertraut, habe gesagt, gut, wenn das eure Sichtweise ist, dann gehen wir damit. Auch sowas ist wichtig, als Führungskraft zu sagen, hey, okay, ja, ich höre auf euch, ich sehe eure Meinung, ich nehme euch ernst, mir ist das wichtig, um dann entsprechend auch die Kultur letztendlich dann zu kriegen, die man vielleicht, die man haben möchte. Daher, ja, sollte man. Ansonsten, was sich immer anbietet, ist, die jeweiligen Kandidaten, auf jeden Fall die in der engeren Auswahl sind, einmal durchs Büro führen. Damit die einmal sich schon mal sehen. Das reicht manchmal schon. Und danach kriegt man ein Blitzfeedback von allen automatisch. Und wenn es nicht kommt, dann hinstellen und sagen, hey, kurze Frage, wie fandet ihr Kandidat A, wie fandet ihr Kandidat B? Allein das ist schon sehr, sehr viel wert.
Definitiv. Einfach mal einen Kaffee trinken oder noch ein Feierabendgetränk, um zu gucken, ob es passt. Muss man ja nicht mit allen KandidatInnen dann tun, aber vielleicht mit denen, die dann in der engeren Auswahl sind oder, keine Ahnung, kurz vor der Einstellung zumindest nochmal zu sagen, hey, du musst noch mal einen Kaffee mit uns trinken, weil sonst können wir dich nicht einstellen. Das, wenn man ja auch, ich weiß nicht, hast du von Malcolm Gladwell das Buch Blink gelesen oder gehört?
Es ist leider noch mit auf meiner Liste.
Er verfolgt ja die Theorie, dass man eigentlich in unter einer Minute, also deutlich unter einer Minute, ich weiß gerade die genaue Sekundenanzahl gerade gar nicht im Buch, eine Entscheidung treffen kann, ob man mit dieser einen Person kann oder nicht kann. Und da gibt es ganz viele Studien, die ja dann die letzten Jahre oder die allgemein die letzten Jahre dahingehend untersucht wurden, auch von teilweise mit Beziehungen, Heiraten und so weiter. Und dass Leute eigentlich innerhalb der ersten 10 Sekunden sagen können, ob das jetzt hier matcht oder nicht. Dieses ganz typische Bauchgefühl. Und daran merkt man eigentlich schon, dass man gar nicht so viel Zeit miteinander verbringen muss, sondern zumindest sich irgendwie mal kurz gesehen haben muss und zumindest ein Bauchgefühl abgeben kann. Und wie du schon sagst, wenn da ein Skill fehlt, kann man den Leuten im Zweifel dann auch noch beibringen. Ich denke, jetzt sind wir gerade schon so im Recruiting drin. Lass uns noch eine Abschlussfrage zum Thema Recruiting stellen. Wenn ich mir jetzt Stellenausschreibungen angucke, Jetzt sind die nicht so divers aufgestellt, dass da drin steht, ich suche jemanden, der laut ist und sich auf die Bühne stellt. Ich suche jemanden, der introvertiert ist. Ich suche jemanden, der hochsensibel ist. Sowas habe ich persönlich zumindest noch nicht in Stellenausschreibungen gesehen. Tendenziell sollte man das aber eigentlich aufführen, zumindest wenn den Leuten bewusst ist, in welche Kategorie sie dann auch fallen, welche Person man eigentlich gerade sucht, welche Persona, was für ein Skill menschlicher Natur ich eigentlich in diesem Team hier gerade haben möchte. Häufig sind leider Stellenausschreibungen sehr aufgabengetrieben. Also, welche Skills sollten die Leute operativ ausführen können? Denkst du, dass das ein Gamechanger sein könnte für manche Organisationen? Wir sprechen ja über Fachkräftemangel. Sollten Stellenausschreibungen sowas inkludieren und sagen, ich suche genau diesen Charakter an Menschen in meinem Team und diese Person würde uns voranbringen?
Ich denke schon. Ich denke, dass das ein Entscheidungskriterium ist, vor allem weil sich ja der Markt auch komplett gewandelt hat. Ne? Früher musste man sich als Unternehmen nicht bewerben für Kandidaten. Mittlerweile musst du dich auch ein Stück weit bewerben für Kandidaten. Ich glaube, alleine dadurch wäre das gut. Und ich verringere ja automatisch gewisse Risiken, dass ich feststelle, passt nicht, oder dass innerhalb der Probezeit festgestellt wird, passt doch irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Warum das nicht einfach wirklich offen und ehrlich reinschreiben? Oder auch etwas mehr über das Teamgefüge, wie man ist, wie man arbeitet, reinschreiben. Das tut doch keinem weh.
Ja. Wenn man weiß, wie man ist. Weil häufig wissen die Leute das selber gar nicht.
Ja, richtig, das stimmt, aber auch das, ganz ehrlich, ist auch nicht so schwer. Dann muss man sich da vielleicht auch noch mal in sich gehen, Beratung holen oder Sonstiges. Also es ist ja nichts, was nicht möglich wäre, ist.
Nein, definitiv nicht. Aber falls ihr das da draußen schon macht, also wenn ihr Stellenausschreibungen publiziert, wo das drinsteht, schreibt mir uns sehr gerne mal. Würde mich sehr interessieren, wie erfolgreich ihr damit seid und ob euch das hilft oder nicht.
Auch.
Wie gesagt, ich habe noch keine gesehen, aber so viele sichte ich jetzt auch nicht. Also von daher, vielleicht ist es mir auch einfach nur nicht aufgefallen. Lass uns doch mal den Switch Richtung Führungskraft auch machen. Wir haben jetzt sehr häufig davon gesprochen, wenn im Team hochsensible Menschen sind. Und sehr häufig haben wir davon gesprochen, dass die Führungskraft das identifizieren muss. Was ist denn, wenn die Führungskraft hochsensibel ist? Die kann ja schlecht im Meeting sagen, hey, das ist mir jetzt gerade zu viel, ich breche das hier ab.
Ja, die muss ihre Grenzen kennen. Die muss wissen, was sie braucht, damit sie das Meeting entsprechend durchführen kann. Sie muss sich gut kennen. Das heißt, sie muss wissen, was brauche ich im Vorfeld, im Nachgang vor einem Meeting, welche Reize gibt es und schauen, dass man die ja im besten Fall minimiert. Das ist schwer, das ist ein Learning. Ich ganz ehrlich, habe lange dafür gebraucht, um das nachzuvollziehen. Nachdem ich es verstanden habe, konnte ich es besser einsetzen, bis dann irgendwelche Organisationsänderungen waren, wo es dann auf einmal nicht mehr ging, weil auf einmal die Taktung von Meetings zum Beispiel anders war. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man da was macht oder dass man da auch unterstützt. Weil das kommt nicht nur hochsensiblen Führungskräften zugute, sondern am Ende des Tages sämtlichen Führungskräften oder auch sämtlichen Mitarbeitern, was man macht für hochsensible Menschen, kommt ja allen zugute. Und das ist auch für alle gut. Also es ist nicht nur für die eine Gruppe gut, sondern es tut allen gut. Da muss man sich sehr, sehr gut kennen und man muss wissen, was man, was und wie man sich da einbringen kann und bis wohin man gehen kann und bis wohin man nicht gehen kann.
Ist das vielleicht auch so ein Grund, warum viele Führungskräfte sich am Ende des Tages ein bisschen ausgebrannt fühlen, weil sie sich verstellen müssen, weil sie Dinge tun müssen, in denen sie sich selber gar nicht so wohlfühlen? These?
Ja, denke ich schon. Ich denke aber auch, dass viele einfach nicht wissen, was ihre Stressoren oder ihre Reize sind, die sie dazu bringen, beziehungsweise, dass sie zu wenig dann auf sich achten. Und das ist auf der anderen Seite auch doch nicht so schwer hinzukriegen. Kann ich jetzt locker und leicht sagen, weil ich bin jetzt selbstständig, jetzt baue ich das mir so, wie ich es brauche. Rückblickend betrachtet, ja, das hätte ich vorher auch schon machen können, dann wäre ich vielleicht auch in der einen oder anderen Situation ein bisschen cooler oder ruhiger gewesen oder auch besser zu mir selbst. Das muss man lernen. Genau das ist das, was ich gerne Leuten oder wo ich gerne Leute begleiten möchte, damit sie nämlich das nicht mehr machen müssen.
Lass uns mal so ein paar Schritte skizzieren, wie man jetzt auch dahin kommt, wenn man merkt, da stimmt irgendetwas nicht. Hm. Also klar, dich anrufen ist vielleicht der erste richtige Schritt, aber wie sieht denn danach der nächste Schritt so aus? Also man sagt ja auch, eine gute Führungskraft ist immer die, die sich erstmal um sich selber kümmert und sozusagen auch selbst weiß, wo ihre Grenzen sind. Also Thema Selbstführung ist ein sehr, sehr großer Part, gerade im New Leadership-Thema. Es ist einer der elementarsten Bausteine, wahrscheinlich auch genau deswegen, oder?
Ja, sehe ich komplett so, weil nur wer sich selbst sensibel führen kann, kann andere in ihrer Tiefe begleiten. Ja, also das habe ich auf einer Keynote bei der Zukunft Personal gesagt und das beschreibt es ganz gut. Was kann man machen, indem man einfach auch mal guckt, okay, muss ich vor einem wichtigen Meeting, muss ich davor noch 20 Calls machen oder reicht es auch, wenn ich einfach mal eine halbe Stunde nichts davor mache? Und direkt nach dem Meeting muss ich direkt ins nächste Meeting oder kann ich einfach auch mal 10 Minuten Zeit für mich nehmen und rausgehen und an die frische Luft gehen? Das ist so simpel und sind so kleine Bausteine, aber die enorm viel verändern. Und wenn man selbst damit mal anfängt, hilft das schon mal oder muss ich immer alles mit nach Hause nehmen? Nein, muss ich nicht. Ich kann Sachen auch irgendwo parken. Und das kann man lernen. Man kann lernen, Sachen, die einen beschäftigen, auf der Arbeit irgendwo zu parken. Und dann lässt man die da. Und dann nimmt man die von mir aus am nächsten Tag wieder mit. Habe ich auch gemacht. Weil wenn ich das Teammitgliedern erzählt habe, ja, wie, das soll funktionieren, probiert es aus. Und eine kam dann irgendwann zu mir, das funktioniert. Ich so, siehste, natürlich funktioniert das. Naja, du machst das ja mit dem Kopf.
Ja, es klingt trotzdem gerade so ein bisschen zu einfach. Lass uns dann trotzdem noch mal so kurz in diese Schritte auch ein bisschen reingehen. In diese Wahrnehmungsschritte, Veränderungsschritte. Also erster Schritt, ich muss natürlich erkennen, dass irgendwas nicht stimmt, beziehungsweise ich mich in irgendeiner Form verändern will. Ja. Lass uns mal mach mal so einen kleinen Ablauf. Wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich pitch jetzt mal sozusagen wie so ein, ich nenne es jetzt mal Projekt aussehen würde, wenn du jetzt du kommst ins HR-Team rein und sollst sozusagen das Thema Führung, Menschenbild, bisschen aufbauen, Teamführung aufbauen, Teambuilding, Teamskills aufbauen. Was würdest du so alles empfehlen, was das Team machen soll? Sollte man erstmal so mit so Tests auch anfangen, wie man sich selber so einschätzt? Du guckst schon komisch, ja. Also ich kann es mal so ein paar Schritte nennen. Also natürlich ist es keine Checkliste, die ich irgendwie abarbeiten kann, aber vielleicht mal so ein paar Schritte, die so oder Fragen, die man sich zumindest mal stellen sollte.
Warum ich so komisch geguckt habe, ist, Test, ja, kann man machen, man muss erstmal die Bereitschaft dafür haben. Also erstmal mit den Leuten sprechen, also wirklich Gespräche führen, gucken, wie sehen sie sich, welche Probleme gibt es. Vielleicht auch am Anfang, habe ich letztens bei einer Firma gemacht, ich bin erstmal da hingekommen und habe mir das erstmal angeschaut. Habe erstmal gesagt, ich laufe jetzt erstmal mit und habe erstmal ein Gefühl für die Situation, fürs Team bekommen. Um dann zu schauen, okay, hey, wo kann es liegen oder woran hakt es, dass da die Kommunikation nicht so gut ist? Kann man Tests machen? Ja, natürlich kann man Tests machen. Das ist dann eine Auswertung. Dann hat man hinterher aber auch nur individuell von der Person eine Auswertung. Man muss eigentlich ein Stimmungsbild kriegen, also quasi eine Art Feedback-Entwicklungsgespräch, was man ja sonst einmal im Jahr macht, machen in dem Moment. Und da hilft es, Gespräche zu führen, sich zu sagen, okay, pass auf, so habe ich es da gemacht, ich habe euch eine Woche ungefähr, ja, waren 4 Tage begleitet, aber danach gesagt, okay, das ist mir aufgefallen und jetzt habt ihr die Möglichkeit, in 2 Tagen treffen wir uns hier wieder und dann sagt ihr mir, wie ihr euch seht als Team und daraufhin haben wir dann geschaut, wie wir das zusammen entwickeln können und was wir dann für Schritte brauchen. Ich finde, es ist auch unglücklich, so eine Art, ja, was gerne Beratungsfirmen machen, die große Namen haben, so ein Systeme drüber zu stülpen, ja. Das funktioniert halt nicht immer. Tests sind gut in Hinsicht auf, habe ich eine Veranlagung zur Hochsensibilität, ja oder nein? Da helfen Tests, damit man da ungefähr ein Meinungsbild kriegt, könnte man hochsensibel sein oder nicht. Es ist aber auch ja keine Diagnose, weil Hochsensibilität ist keine Krankheit. Deswegen helfen da auch Tests eigentlich nicht. Für Tests helfen ja nur bei der Diagnosen. Deswegen bin ich da bei dem Thema Test immer so, ansonsten, wie sollte man das machen? Man sollte mit dem Mitarbeiter sprechen, man sollte gucken, zu verstehen, wie die Abläufe sind, die analysieren und dann das Bestmögliche daraus entwickeln. Gemeinsam mit der Gruppe, mit dem Team. Denn sonst hat man das Problem, dass sie sich nicht gesehen fühlen, beziehungsweise nicht mitgenommen fühlen und dann hat man auch verloren.
Definitiv, ja. Also wer den Podcast hier schon öfters gehört hat, der weiß, Best Practices, Vorgehensmodelle sind hier nicht gerade beliebt bei mir oder beziehungsweise keine Präferenz, die wir hier empfehlen. Von daher, so wie Benny gesagt hat, achtet darauf, was ihr braucht, redet mit den Leuten, sammelt erstmal Erfahrung, setzt euch mal daneben und man kriegt da schon eine Menge mit, wenn man einfach nur mal Beobachter ist in dem Moment und schaut, in welche Richtung kann es gehen. Und wir arbeiten mit Menschen und das ist alles individuell. Also gibt es auch immer nur eine individuelle Antwort hinten draußen. Wie die aussehen kann, da könnt ihr den Benny einfach mal anrufen und fragen, wie ihr dann weitermachen könnt. Ich glaube, alles andere würde jetzt ziemlich tief dann auch einsteigen. Du hast gerade eben noch, ich will noch eine Abschlussfrage stellen. Du hast Zukunft Personal gerade eben erwähnt, dass du ja auch vor Ort warst dieses Jahr in Köln. Thema KI. Es war auf der Zukunft Personal sehr, 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 sehr präsent. Bis hin zu, dass sehr viele Anbieter damit geworben haben, Leadership durch KI, ich will nicht sagen, komplett zu ersetzen, aber das Wort tauchte doch hier und da schon öfters auf. Wie denkst du darüber? Kann KI hier in diesem Thema, was wir besprochen haben, helfen, Dinge auch aufzunehmen? Sagen wir mal, ich tue jetzt ein Meeting aufzeichnen und ich habe dann vielleicht auch einen starken Agent, der drauf guckt, wie wurde was formuliert, wo ging Stimmlage vielleicht hoch und runter? Kann sowas helfen? Wobei ich so Software jetzt leider nicht gesehen habe bei der Zukunft Personal, sondern da ging es eher mehr so um sehr operative, durchführende Tätigkeiten. Aber sag mal so ein bisschen deine Meinung. Kann KI hier helfen oder ist es Stand heute eher kontraproduktiv?
KI in der Führung kann meines Erachtens nach nicht helfen, weil es ist people-zentriert. Punkt. Und es hat was damit zu tun, wie ist die Tonlage, wie ist die Mimik, wie ist die Körperhaltung etc. pp. Das gehört alles zur Führung dazu. Und da bin ich ein bisschen so in dem Film Up in the Air, wo auch mit KI auf oder Computern auf einmal Entlassungsgespräche durchgeführt werden sollen und nicht mehr persönlich. Kann nicht funktionieren, nein. Kann man KI nutzen? Definitiv, hundertprozentig. Alleine, wenn ich mir denke, als hochsensibler Mensch kann ich manchmal schlecht einschätzen, deuten, ist die E-Mail, ist die Nachricht, ist die positiv oder negativ gemeint. Und wenn ich die einfach mal einem Chatbot gebe und den Chatbot so trainiert habe, dass er weiß, worauf er achten soll, dann kann er mir die super zusammenfassen und sagen, ey, pass auf, ist total neutral gemeint und das will er eigentlich. Da kann KI helfen. Wie KI zukünftig mehr unterstützen können? Ja, zum Beispiel bei der Transkription von Meetings oder sonstigem, aber nicht in der Führung oder sonstiges. Das wird immer Mensch bleiben. Ich finde, man sollte aber auch nicht die Augen verschließen vor KI. Das ist so ähnlich wie das Internet. Das geht nicht weg. Die ist da, die wird bleiben. Wir müssen lernen, mit ihr umzugehen und lernen, sie gut einzusetzen. Sie hat ihre Grenzen, sie wird immer ihre Grenzen haben. Strategische Sachen, ja, da kann sie vielleicht korrigieren. Aber ich finde, alles, was kreativ ist, sollte man selber machen. Man kann sich dann unterstützen lassen und sagen, hey, kann man das optimieren? Ja, nein, dafür ist KI gut. Ansonsten Kreativität, Menschensachen, Führung gehört nicht von einer KI gemacht.
Da machen wir die Bubble-KI auch wieder zu. Wo man sie vielleicht dann benutzen kann, ist das, was du am Anfang gesagt hast. Freiräume schaffen, Dinge zu automatisieren, die zu automatisieren sind. Da kann KI dann helfen. Thema Lohnbuchhaltung dann vielleicht und solche Thematiken. Anträge genehmigen etc., die vielleicht irgendwie sind, ja, Urlaubsantrag, was auch immer. Da kann KI dann vielleicht sehr hilfreich sein in dem Moment. Alles andere, People-Business bleibt People-Business, wie man so schön sagt. Und daran sollten wir auch weiterhin arbeiten. Ihr merkt, wir haben eine Menge zu tun, woran man arbeiten kann. Ich glaube, wir haben ja das Thema Führung hier schon öfters im Podcast gehabt und ich glaube, wir haben heute noch mal eine Nuance mit draufgepackt, die das Thema Führung, vor allem neue Führung auch ausmacht. Und ihr merkt, es wird nicht einfacher hinten heraus. Es ist, ja, ich will nicht sagen hochkomplex, aber es ist zumindest nicht einfach. Also man schüttelt das mal nicht so aus dem Ärmel, das Thema Führung. Vor allem gute Führung, Teams bauen sich nicht von alleine auf. Menschen arbeiten nicht von jetzt auf gleich einfach gut zusammen, nur weil man sie in einem Raum steckt, sondern daran muss man arbeiten, dass ein Team auch ein Team wird. Man erhofft sich das sehr häufig, aber in vielen Organisationen heißen Teams ja auch nicht Teams, sondern Abteilungen. Und dann ist es eigentlich vom Wording her auch schon ganz klar. Ich habe Abteile geschaffen, wo ich Leute reintue. Das ist nicht das Thema. Daran kriege ich keine guten Teams zusammen. Da kriege ich auch keine guten Ergebnisse. Also lass uns daran arbeiten, Teams zu gründen und Teams auch Teams sein zu lassen und an denen zu arbeiten, innerhalb des Teams, aber auch natürlich in der Außenwahrnehmung, weil wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie es innerhalb eines Teams sein kann. aber das Thema, gerade wenn Teams mit vielen anderen Teams zusammenarbeiten, da natürlich auch nochmal ganz andere Friktionen aufkommen und das Thema Hochsensibilisierung, Kommunikation entsprechend hier auch ein Thema ist, wie man dann wiederum Dinge aufnimmt, beziehungsweise dann natürlich auch weitergibt hinten raus. Benni, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich glaube, wir haben ein schönes Thema aufgemacht.
Dank dir, dass ich dabei sein durfte und dass wir dieses Thema aufmachen konnten. Ich bin gespannt über die Feedbacks und die Reaktionen. War ein sehr schönes und spannendes Gespräch.
Ja, wenn ihr jetzt noch nicht genug davon bekommen habt, ich verlinke, wie gesagt, seinen Podcast unten einmal in den Shownotes, dann könnt ihr reinschauen. Wie viele Folgen sind es gerade? Es waren irgendwie 30 oder so, meine ich.
Nee, leider noch nicht. Sind jetzt um die 12 ungefähr. Ich ändere jetzt allerdings noch mal ein bisschen was. Es wird jetzt bis jetzt waren immer welche auch mit Gästen, ähnlich wie hier. Zukünftig werden es aber Folgen sein, wo auch nur ein Kurzinput von mir kommt und dann Folgen mit Gästen. Deswegen wird die Frequenz sich ein bisschen ändern und dann wird das auch ein bisschen wird es schnell ein paar mehr Folgen.
Dann werden die 30 ganz bestimmt schnell fallen. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinhören und bei dem Thema nochmal ein bisschen tiefer einsteigen und da auch nochmal ein bisschen lernen. Thema Lernen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Falls ja, schreibt gerne dem Benni oder mir einfach auf LinkedIn oder an unsere E-Mail-Adresse modernwork@seibert.group. Auch das findet ihr alles unten in den Shownotes. Und dann freue ich mich auf den offenen Austausch. Lasst uns gemeinsam besser werden. Lasst uns gemeinsam coole Teams bauen und coole Teams entwickeln, die coole Dinge machen können. Und dann schaffen wir auch eine Arbeitswelt, egal wo auf der Welt, die Spaß macht und wir coolen Wert auch für unsere Kunden erzeugen können. Und in dem Sinne, wir haben eine Menge zu tun. Ich würde sagen, ran an die Arbeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.